온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
온다.
기 온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda Info 469. Wir starten wie gewohnt mit einer Nachricht aus Mexiko. Es folgt ein kurzer Ohrenschmaus zum Konzert von La Vela Puerca in Berlin. Unsere Kollegen von Matraca waren dort und haben mit dem Gitarristen der uruguayischen Rockband gesprochen. Der September wurde geprägt von Friday for Futures Demos, dem ziemlich erbärmlich ausgefallenen Klimapaket der Bundesregierung und jede Menge kleine Straßenblockaden. Anlässlich dessen hört ihr gleich zwei Onda-Hinhörer aus unserer Serie. 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in anderthalb Minuten auf den Punkt gebracht. Heute zu den Themen kritischer Konsum und Wasser. Weitere unserer Hinhörer findet ihr auf unserer Webseite www.npla.de/hinhörer. Auch in unserem Beitrag bleiben wir beim Thema Wasser. Durch den Bau einer weiteren Zellstofffabrik in Uruguay ist die Wasserqualität der Flüsse in Gefahr. Aber nicht nur das. Wir waren vor Ort und haben mit Betroffenen gesprochen. Und damit geht es auch schon los. Eine spannende und unterhaltsame halbe Stunde wünscht das Onda-Info-Team.
Onda Info? Nachrichten.
Mexiko. Am 20. September begann der einwöchige globale Klimastreik, zu dem die Bewegung Fridays for Future aufgerufen hat. Die weltweiten Klimaproteste finden parallel zum UN-Klimagipfel in New York statt. Mit zahlreichen Demonstrationen und Aktionen beteiligen sich auch Schülerinnen und Schüler in Mexiko am globalen Klimastreik. In Mexiko-Stadt zogen am ersten Streiktag etwa 1000 Menschen durch das Stadtzentrum. Sie forderten von der Regierung effektive Maßnahmen gegen die drohende Klimakatastrophe. Im südmexikanischen Oaxaca sind für die Streikwoche eine Reihe von Veranstaltungen geplant. Dazu zählen Workshops und Gesprächsrunden. In diesen soll diskutiert werden, wie eine gerechtere und nachhaltige Gesellschaft aussehen kann. Mexikos Regierung berücksichtigt allerdings weder die Klimaproteste noch die drohende Klimakatastrophe in ihrer aktuellen Politik. Eher das Gegenteil trifft zu. Der Vorschlag für den Haushalt 2020 sieht eine starke Erhöhung der Ausgaben für die Erdgas- und Erdölförderung vor. Das Budget des Energieministeriums wird um mehr als 70% steigen. Der größte Teil dieser Mittel soll für die Erdgas- und Erdölförderung ausgegeben werden. Mehr als 10 Milliarden Peso, umgerechnet eine knappe halbe Milliarde Euro, sollen sogar ins Fracking fließen. Und das, obwohl López Obrador vor der Wahl versprochen hatte, Fracking nicht mehr zulassen zu wollen. Aber auch der Etat für die Bekämpfung der Auswirkungen des Klimawandels wurde erhöht. Gegenüber 2019 soll er mehr als verdoppelt werden. Allerdings sind fast drei Viertel der Mittel für den Transport von Erdgas vorgesehen. Das beklagt ein Zusammenschluss von Nichtregierungsorganisationen in einer am 18. September veröffentlichten Presseerklärung. Zu den Unterzeichnern gehören neben Greenpeace auch die Mexikanische Allianz gegen das Fracking sowie eine Reihe weiterer zivilgesellschaftlicher und Umweltorganisationen. Sie stellen außerdem fest, dass die Regierung López Obradors auch weiterhin auf Erdgas und Erdöl als wichtigste Energieträger setzt. Der vorgelegene Haushaltsentwurf sei deshalb in keiner Weise geeignet, der Klimakatastrophe etwas entgegenzusetzen, heißt es weiter. Darüber hinaus fordert das Bündnis die Politik zu einem Richtungswechsel auf. Die Energieversorgung der Zukunft muss dezentral organisiert werden und auf erneuerbare Energieträger setzen.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Onda Hinhöre.
Was sind eigentlich
Objetivos de Desarrollo
Ziele für nachhaltige Entwicklung? Heute Ziel 12. nachhaltiger Konsum und Produktion.
Also im Kühlregal ist alles in Plastik und das meiste Obst und Gemüse ist in so Plastikschalen.
Fajores plástico, jugos plástico, agua mineral plástico, refresco plástico, mayonesa plástico, ketchup plástico, café plástico, cocoa plástico. Es todo plástico.
Ziemlich viele Süßigkeiten. Und die sind auch nochmal in einer großen Verpackung und dann die einzelnen Süßigkeiten auch nochmal verpackt. Also ich glaube, Süßigkeiten ist das, was am meisten verpackt ist.
Rund 220 Kilo an Verpackungsmüll produzierte durchschnittlich jeder Mensch allein in Deutschland im Jahr 2016. Damit ist unser Land Spitzenreiter in Europa.
Wenn man alle Coffee-to-go-Becher, die in einem Jahr in Deutschland verbraucht werden, stapeln würde, würden die bis zum Mond reichen.
25 Kilo dieses Abfalls bestand aus Plastik. Also ungefähr so viel, wie ein Erstklässler wiegt. Doch nur ein geringer Teil davon wird recycelt. Unabhängige Forscher gehen von weniger als 20% aus. Vieles wird verbrannt, in ärmere Länder exportiert oder landet einfach im Meer.
Great Pacific Garbage Patch. So heißt der weltweit größte Müllstrudel mit einer Fläche so groß wie Mitteleuropa.
Bild, das hängt an manchen Litfaßsäulen, wo so ein Delfin drauf ist und der hat ganz viel Plastik im Maul und da steht dann, ich habe die Schnauze voll.
In den Ozeanen schwimmen nicht nur große, sondern auch kleine Plastikpartikel. Und sie sinken auf den Meeresgrund ab und setzen sich fest.
Vielleicht werden, wenn in 500 Jahren Geologen auf dem Meeresboden eine Schicht nach Schichten bohren, werden die dann unser Zeitalter vielleicht das Plastikzeitalter nehmen.
Damit Plastik verrottet, braucht es oft hunderte von Jahren. In der Zwischenzeit fressen es die Fische.
Also dafür braucht es Studien, die sowas dauerhaft untersuchen. Es sind Leute jetzt da dran, aber eigentlich sind die noch sehr vorsichtig, da wirklich was zu sagen. Aber was wir wissen bisher ist, dass im Wasser andere Giftstoffe, die eben ins Wasser geraten sind, die auch lange da bleiben, bestimmte chemische Gifte, die tun sich teilweise auf Plastik haften und können natürlich so dann eben in den Fisch meinetwegen geraten.
Den wir dann irgendwann auf unserem Teller haben. Igitt, Zeit, also weniger Verpackungen und Wegwerfplastik zu verbrauchen.
Ich habe mir jetzt gerade Cashewkerne abgefüllt in meine kleine Dose.
Alles, was man unverpackt kaufen will. Gemüse und Früchte haben wir zum Beispiel nicht. Das kriegt man aber in jedem Bioladen mittlerweile unverpackt. Darum haben wir gesagt, wir nutzen den Platz lieber für andere Sachen, die man sonst nicht unverpackt bekommt.
Fakt ist, wir müssen an unserem Verhalten grundlegend etwas ändern, damit das globale Ziel für nachhaltige Produktion und Konsum bis wenigstens 2030 Wirklichkeit wird.
Cuando nosotros éramos chicos, que usábamos la famosa chismosa.
Ich bin Hatice und wünsche mir, dass es weniger Plastik hergestellt wird.
Und dahin höre. Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Soy de la ciudad, con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor.
Hoy asumo lo que va. Se va a volver para contar.
Am 18. September hat die uruguayische Band La Vela Puerca in Berlin gespielt. Es war das letzte Konzert der Europa-Tour. Im randvollen Club ESO 36 hat die Band nochmal alle Facetten ihres Party-Latino-Rock rausgehauen. Kurz vor der Show hat Matraca mit dem Gitarristen Rafael Di Bello gesprochen. Dabei ging es um die Touren und was die Band so auf ihren Konzerten erlebt hat. Zum Beispiel bei ihrer ersten Europa-Tour im 2004. Damals kannte in Europa niemand die Band La Vela Puerca. Rafael erinnerte sich.
Para todos, ¿no? Un rompedero de cabeza. Rompedero de cabeza cultural.
Das war ein echter Kulturschock. Wir haben in irgendwelchen Schuppen gespielt, in besetzten Häusern. Natürlich kannte uns niemand, es waren kaum Latinos da. Alles war neu, eine schöne Überraschung.
Wir fragen Rafael, was die Band auf ihren Konzerten erlebt hat. Wer ist auf die Konzerte gekommen?
Man erlebt total viel. Vor allem die Uruguayer flippen total aus. Es ist wie wenn wir ihnen ein Stück ihrer Heimat bringen. Wir haben Emotionen bei den Leuten ausgelöst. Die waren vielleicht nicht alle Fans von uns, aber sie sind trotzdem gekommen. Hier in Deutschland waren die Leute, die zu unseren Konzerten gekommen sind, zu 99% Deutsche. Und wir mit unseren Texten auf Spanisch mussten spielen und versuchen, bei den Leuten gut anzukommen. Das ging nur über die Musik.
Con tus letras en español, con tu música, no sé, la música tiene que atravesar eso.
Aber wie man im ESO 36 sehen konnte, sind La Vela Puerca inzwischen in Deutschland ziemlich angesagt. Der ganze Laden hat getanzt und die Leute, die von überall hergekommen sind, konnten eine Überdosis und Spaß einer authentischen Latino-Rockband genießen.
Onda hinhöre.
Was sind eigentlich
Objetivos de desarrollo
Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 6, Recht auf Wasser.
Etwas mehr als 2/3 der Erdoberfläche sind mit Wasser bedeckt. Doch nur der kleinste Anteil davon ist Süßwasser und das meiste davon steckt im antarktischen Eis. Trinkwasser ist auf dem blauen Planeten ein knappes Gut und ungleich verteilt.
Während in Deutschland im Schnitt täglich 120 Liter Trinkwasser pro Kopf verbraucht werden, leben in Teilen von Lateinamerika viele Menschen mit weniger als einem Liter Trinkwasser.
Das hat viele Gründe. Große Bergbauprojekte in Kolumbien, Argentinien und El Salvador sind zum Beispiel immer wieder für anhaltende Dürren verantwortlich.
Früher reichte unser eigener Anbau aus, um von dem zu leben, was wir säten. Heutzutage nicht mehr, weil uns das Wasser fehlt. Wir haben kein Wasser und vom Wasser hängt alles ab.
Das Wasser aus der Leitung trinke ich nicht. Es hat einen entsetzlichen Geschmack, es riecht fürchterlich und manchmal erscheint es sogar seifig.
Die Situation ist kompliziert. Der Rio Negro kommt schon sehr verseucht aus Brasilien und wir haben hier zwei Grundwasserquellen.
Nostalgia del mar me llevaron para afuera, pero el agua de la playa, el agua no está buena.
Santa Lucía está todo contaminado.
Der Fluss Santa Lucía ist verseucht. Früher konnte man das Wasser aus dem Hahn noch trinken. Wir müssen der Verseuchung durch die Massentierhaltung, Düngemittel, Emissionen und Zellstofffabriken endlich den Hahn abdrehen.
Ist sauberes Wasser nur noch eine Ware?
Für das Wasser werden wir ein Leben lang kämpfen müssen. Es wird immer Profitinteressen geben. Und die Auseinandersetzungen werden wir immer haben, um es zu verteidigen.
Aber auch in Deutschland ist Wasser zunehmend ein großes Thema. Beispiel Berlin.
Klimawandel und Infrastruktur Wasser. Wir sind ja fast die Wüstenregion Deutschlands hier in Berlin mit ganz wenig Regen. Das heißt, wir müssen die Städte grüner umbauen. Wir reden von grünen Dächern, grünen Gebäudefassaden. Wir reden von bepflanzten Versickerungsmöglichkeiten.
Was sich verändern muss, ist, glaube ich, offensichtlich. Berlin lebt bislang von viel Straßengrün, von Bäumen, die langsam durch die Dürre leiden. Und das heißt, man muss vor allem beim Regenwasser ansetzen und das Regenwasser nicht mehr abführen, sondern es vor Ort behalten, den natürlichen Wasserhaushalt stützen.
Wasser ist keine Ware, sondern ein Menschenrecht. Auch die Natur kann ohne Wasser nicht leben. Damit in Zeiten des Klimawandels das Recht auf Wasser gesichert werden kann, darf Wasser nicht mehr verseucht oder verplempert werden. Und es braucht einen wirklich nachhaltigen Umgang, der von den Menschen, die an den Orten leben, bestimmt wird und nicht von den Konzernen. Onda Hinhörer.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Juli 2019. Der Vertrag mit dem finnischen Forstkonzern UPM2 ist von der uruguayischen Regierung unterzeichnet. Gebaut wird eine weitere Zellstofffabrik, diesmal doppelt so groß wie Nummer 1, mit einer Kapazität von über 2 Millionen Tonnen Eukalyptuszellstoff im Jahr. Gerade mal 2,7 Millionen US-Dollar will der finnische Konzern für den Bau investieren. Eine weitere Investition von 350 Millionen US-Dollar sollen in den Hafenbetrieb Montevideo und in lokale Infrastruktur in den kleinen Ort im Landesinneren Paso de los Toros fließen.
Im Falle von UPM2 sind die Folgen, die den Bau einer solchen Fabrik hinterlassen, nur zu bekannt. Die erste Fabrik am Rio Uruguay ging 2007 in Betrieb. Anna Filippini ist Sprecherin der umweltpolitischen NGO Movimiento por un Uruguay Sustentable, auf Deutsch Bewegung für ein nachhaltiges Uruguay. Anna Filippini sprach sich schon beim Bau der ersten Zellstofffabrik in Uruguay dagegen aus. Heute erzählt sie:
Nuestro discurso era basado en el agua y en la tierra, que en definitiva.
Was wir vorausgesagt hatten, hat sich bestätigt. Dass wir Probleme mit dem Wasser und mit dem Land haben werden, mit Plagen, mit Wildschweinen. Das ist auch ein Problem der Forstwirtschaft im großen Stil. Außerdem verdrängt sie komplett die kleinen Betriebe. Fast alle leiden an Wassermangel und verlassen das Land. Die
Mehrheit, die quedan encerrados por la forestación, tienen problemas con el agua y tienen que abandonar el campo.
Die Folgen verseuchter Flüsse sind seit dem letzten Sommer in Uruguay wieder sehr präsent. Blaualgen, die vom Rio Uruguay und Rio Negro bis zum Ozean gelangten und ein Baden entlang der uruguayischen Küste für mehrere Monate unmöglich machten. Im März 2019, anlässlich des Welttages des Wassers, fand deswegen eine Großdemonstration statt. Eine Teilnehmerin erzählt:
Estamos todos muy sorprendidos en Uruguay por las últimas cosas que están pasando con el agua.
Das Problem mit dem Wasser in Uruguay sind die Blaualgen. Bisher war das nie ein Problem, aber diesen Sommer haben die Algen vielen Menschen den Sommer vermiest. Hinzu kommt, dass UPM2 gebaut wird und sie haben vor, die Fabrik mit dem Wasser des Rio Negro zu versorgen. Aber das wird ihnen nicht reichen, da das Regenwasser dort nicht ausreicht. Deshalb haben sie vor, sich ins Grundwasser zu bohren, an die Grundwasserquelle Guarani, was eine der größten Reserven der Erde ist.
Auf die Grundwasserquellen und die Gefahr ihrer Verschmutzung durch UPM2 weist auch Blanca, Sprecherin der indigenen Gruppe Gushunusa in Tacuarembó, hin.
Die Situation ist kompliziert. Der Rio Negro kommt schon sehr verseucht aus Brasilien und wir haben hier zwei Grundwasserquellen.
viene ya desde el Brasil contaminada y entra acá y termina a contaminarse.
Wasserverschmutzung durch Pestizide und Dürre und Trockenheit durch die Monokulturen sind schwerwiegende Folgen der riesigen Eukalyptus- und Kiefernplantagen. Menschen, die es mit eigenen Augen gesehen haben, sprechen von grünen Wüsten. Anna Filippini ergänzt.
El gravísimo problema que tiene la instalación de las fábricas de celulosa en Uruguay.
Der Bau einer Zellstofffabrik bedeutet, Wasser als Grundstoff zu verwenden. Wasser ist neben der meist fruchtbaren Erde in Uruguay der Reichtum des Landes. Seit 1987 gibt es ein Gesetz, das die Forstwirtschaft im großen Stil ermöglicht. Mit öffentlichen Geldern wurden Konzerne bezahlt, damit sie sich in Uruguay niederlassen, um Waldmonokulturen anzubauen.
Más de dineros públicos a los las empresas que quieran instalarse en Uruguay a hacer monocultivos forestales.
Um das Holz aus den Monokulturen zum Hafen zu bringen, braucht das Unternehmen eine eigene Bahnstrecke. Wer die kleinen Bummelzüge der uruguayischen Eisenbahn kennt, mit denen Menschen aus den Vororten morgens zur Arbeit in die Hauptstadt gefahren sind, dem wird das Ausmaß wohl schnell klar sein. Dieser Zugverkehr wurde diesen Sommer von einem Tag auf den anderen einfach eingestellt. Denn auf dem Schienennetz sollen in Zukunft die Güterzüge für die UPM 2 rollen. Aber dafür muss noch einiges umgebaut werden.
Este tren para UPM es un tren que va a circular a 80 km por hora.
Der Zug, den UPM bauen wird, fährt mit 80 Kilometern pro Stunde. Er ist etwa 8 Straßenblöcke lang und kann bis zu 2 Millionen Tonnen Zellulose pro Jahr befördern. Das ist für die Zelluloseproduktion von UPM die größte der Welt. Das sind also auch ganz andere Züge als die, die bisher hier vorbeifahren.
Es ist ein Tren totalmente diferente a lo que sigue pasando por ahora.
Rompí esa condena, me fui a bares y posadas. La gente quedó asombrada al verme cantar las penas.
Ein Blick auf die deutsche Webseite des Konzerns.
UPM führt die Bio- und Forstindustrie in eine nachhaltige, von Innovationen geprägte und spannende Zukunft. Wir entwickeln erneuerbare und verantwortungsvolle Lösungen, die fossile Materialien ersetzen, indem wir Reststoffe und Nebenströme optimal weiterverwerten. Wir setzen auf nachwachsende und biologisch abbaubare Rohstoffe zur Fertigung von recyclingfähigen Alltagsgegenständen und Materialien.
Klingt doch gut, oder? Mit einem solchen Diskurs dringt UPM auch in das uruguayische Bildungssystem ein. Das ist in dem im Juli unterzeichneten Vertrag so festgelegt.
Der Konzern hat eine eigene Stiftung, Fundación UPM. Mit 22 Projekten sind sie inzwischen in allen Bildungsbereichen vertreten. Schule, Aus- und Weiterbildung im Bereich Landwirtschaft, Ingenieurswesen, technischen Berufen und vielen anderen. Besonders vertreten im Landesinneren Uruguays. Dort, wo es sonst wenig oder gar keine Bildungsangebote gibt. So zum Beispiel die UTEC, eine technische Hochschule für Automechatronik, Informatik, erneuerbare Energien und so weiter.
Das Problem? Das Bildungssystem bleibt dabei nicht mehr staatlich, sondern ist finanziell komplett von einem ausländischen Konzern abhängig, in diesem Fall von UPM. Er gewinnt immer mehr Einfluss, mit erheblichem Manipulationspotenzial. Im Gegenzug dazu verpflichtet sich Uruguay vertraglich, die Grundbildung im ländlichen Raum zu verbessern. In dem kleinen Land führt das nun zu großem Unmut seitens der Bevölkerung.
Hoy estamos movilizados en defensa de la vida, los territorios y contra UPM.
September 2019 in Montevideo. Eine Demonstration gegen die Einmischung des Konzerns in den Bildungsbereich wird gewaltsam gestoppt. Während sonst Demonstrationen in Uruguay in der Regel friedlich verlaufen, mit Mate-Tee, Trommeln und verschiedensten Transparenten, gab es hier Verletzte und 4 Festnahmen. Gerardo Padilla ist Lehrer und war bei der Demonstration dabei. In einer WhatsApp-Nachricht schreibt er:
Es erschien ein einzelner Polizist. Er versuchte zu verhindern, dass die Demo-Teilnehmenden Graffiti sprühten. Ich verstand die Situation so, dass der einzelne Polizist geschickt wurde, um die Situation zu eskalieren. Nirgendwo sonst gibt es die polizeiliche Anweisung, sich allein mit 80 Demo-Teilnehmenden auseinanderzusetzen. Ich sagte ihm, er solle sich beruhigen, aber er fing an, jemanden ins Gesicht zu schlagen. Ich forderte ihn noch einmal auf, das zu lassen. Ein weiterer Polizist kam und schlug mit seinem Gewehr und sie beschossen mich von hinten aus 2 Meter Entfernung mit Gummigeschoss.
Tienen el deber de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación grave del medio ambiente.
Warum unterzeichnet der uruguayische Staat einen Vertrag, bei dem er sich von einem finnischen Konzern derart in die Pflicht nehmen lässt? Auch dazu fragen wir Anna Filippini.
No tiene lógica para nosotros, o sea.
Es ist nicht klar, welche Vorteile die Regierung dadurch hat. Es ist nicht logisch nachvollziehbar. Denn wenn wir Investitionen in der Größenordnung machen wollten, warum machen wir sie dann nicht mit Dingen, die wir wirklich brauchen? Wie Wohnraum und Arbeitsplätze, die durch den Bau von Wohnraum entstehen würden.
Con las cosas que necesitamos, con casas, habitaciones, habría muchísimo trabajo.
Dass im Schulunterricht keine zellstoffkritische Stunde gegeben wird, da hat der Konzern also seine Hand drauf. Aber natürlich hat er noch andere Strategien in petto, die klassische Unternehmensumweltkommunikation. Als wir mit 2 Vertretern der Versammlung für das Wasser am Fluss Santa Lucia sprechen, erzählen Sie uns, wie die Konsequenzen rhetorisch heruntergespielt werden.
Die Wasserverschmutzung hat natürlich verschiedene Ursachen, aber das Problem multikausal zu nennen, ist auch so eine Methode, sich das Problem aus der Welt zu schaffen, indem man es auf andere schiebt, zum Beispiel auf die Agrargifte.
Nostalgia del mar, me llevaron para afuera, pero el agua de la playa, el agua no está buena.
Greenwashing heißt die Strategie, die Konzerne anwenden, um sich nach außen ein nachhaltiges, umweltfreundliches Image zu geben. Nach der Vertragsunterzeichnung dürfte dieses Megaprojekt mit weitreichenden Folgen nur noch schwer zu stoppen sein. Wofür das Ganze? Wohl hauptsächlich für Verpackungspappe chinesischer Produkte. Es zeigt sich, Verpackungen sind auch dann nicht umweltfreundlich, wenn sie aus Pappe statt aus Plastik sind. Das heißt aber auch, VerbraucherInnen können etwas tun, damit Eukalyptus-Monokulturen weniger lohnen. Verpackungen, auch aus Pappe, wo es geht, vermeiden.
No me banco más la cianobacteria. El viernes fui a la marcha por el agua y no sabe lo que pasó. Marchamos cantando con pancarta. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Había mucha gente disfrazada, niños que entre cabezas que bailaban, hasta cianobacterias se acercaron, con nosotros protestaron y alta fiesta se armó. Cantábamos contra OPM y el tambor me piqueteó. No pude pasar desapercibido y mucha gente me abrazó. Contento estaba yendo para el río cuando algo muy feo me amargó. De golpe y a los golpes la policía, metiendo mucho ruido, a 2 compas se llevó. Justo andaba Angela Davis de visita en el país. Señores y jerarcas del gobierno aplaudiendo en el solís. Parece que no le entendieron. ¿Qué le habrán dicho al final? ¿Cómo explicarle que una marcha pacifista termine con violencia policial?
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.